Sie hören Wortreich, den Predigt-Podcast. Die Mutter aller Tugenden wird heute unser Thema mit Martin Pröbstl sein. Schön, dass Sie reinhören.
Vor einiger Zeit las ich in einer wissenschaftlichen Metastudie, das heißt, die fasst verschiedene andere Studien zusammen, Folgendes. Und die Liste, die ich euch jetzt vorlese, werde ich ohne Prozentangaben machen. Ich möchte euch da nicht langweilen. Aber es sind wissenschaftlich nachgewiesene Wirkungen von einem neuen Supermedikament. Körperlich. Wer das nimmt, stärkt sein Immunsystem. Er hat weniger Beschwerden durch Schmerzen und Leiden. Der Blutdruck wird erniedrigt. Diese Leute, die das nehmen, treiben mehr Sport, achten besser auf ihre Gesundheit. Sie schlafen länger, eine halbe Stunde mehr Qualitätsschlaf und fühlen sich beim Aufwachen erholter. Psychologisch. Die das nehmen, haben ein höheres Maß an positiven Emotionen. Sie sind aufmerksamer, lebendiger und wacher. Ich hoffe, ihr habt das heute Morgen genommen. Sie haben mehr Freude und mehr Vergnügen und mehr Optimismus und Glück in ihrem Leben. Und soziale Auswirkungen? Wer das nimmt, ist hilfsbereiter, großzügiger, mitfühlender. Er ist verzeihender. Er hat mehr Kontaktfreudigkeit, fühlt sich weniger einsam und isoliert. Als ich das gelesen habe, dachte ich, das muss ich haben. Ich hoffe, euch geht es ähnlich. Um was geht es hier? Dies ist nur eine Auswahl von einer Vielzahl von Vorteilen, welche die positive Psychologie in den letzten 30 Jahren in ihrer Dankbarkeitsforschung geliefert hat. Ja, tatsächlich, die Dankbarkeit ist erforscht worden. Menschen, die konsequent Dankbarkeit praktizieren, erleben diese Wirkungen. In einem Artikel im Scientific American von 2015 wird berichtet, dass von 24 Stärken, und bitte, darunter sind solche Großkaliber wie Liebe, Hoffnung, Freundlichkeit und Kreativität, dass von all diesen 24 Stärken die Dankbarkeit es ist, die nachweislich die stärkste und beste Faktorin für den Einfluss auf ein gesundes, emotionales Wohlbefinden ist. Es wurden mehr als 500 Probanden untersucht im Alter von 17 bis 87 Jahren, Durchschnitt 36. Und dann hat man genau das festgestellt. Emotionales Wohlbefinden, Dankbarkeit ist das Wichtigste von allen. Dr. Robert Ammons, amerikanischer Psychologe und Wissenschaftler, schreibt, Dankbarkeit ist viel mehr als nur gute Medizin oder ein angenehmes Empfinden. Ein undefinierbares, nettes Gefühl oder eine Strategie, um glücklich oder gesünder zu werden. Nein, sie stellt den wahrhaftigsten Zugang zum Leben überhaupt dar. Schließlich haben wir uns ja nicht selbst erschaffen und erdacht und es ist nicht allein so weit gebracht. Ein Leben in Dankbarkeit ist ein Leben in Wahrheit, die denkbar authentischste und ehrlichste Lebenseinstellung. Kein Wunder also, dass Cicero, der von diesen ganzen Studien nichts wusste, vor gut 2000 Jahren sagte, die Dankbarkeit ist nicht nur die größte aller Tugenden, sie ist die Mutter aller Tugenden. Ich bin mir sicher, dass du schon einmal Dankbarkeit empfunden hast, oder? Ich hoffe ja, dass du in diesem Moment dankbar bist, dass wir eine Predigt über Dankbarkeit hören. Aber meine Frage an dich ist, wann Hast du zum ersten Mal in deinem Leben dieses Empfinden von Dankbarkeit gehabt? Nimm dir einen Moment Zeit. Kannst du dich erinnern? Dankbarkeit zählt ja als Tugend, und Tugenden sind Dinge, da müssen wir unseren Verstand anstrengen, das müssen wir bewusst wollen, bewusst verstehen. Und deswegen überleg einmal, wo war das, als du zum ersten Mal wusstest, das, was ich jetzt empfinde, ist Dankbarkeit. Also ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht, wann es bei mir zum ersten Mal war. Aber wenn ich diese Ernte hier sehe, dann fühle ich irgendwie Dankbarkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vor allem, wenn ich die Trauben hier betrachte. Das erinnert mich an einen Erntedank, den ich als kleiner Junge erlebt habe. Ich wuchs in einem der, man sagt, es ist der wärmste Ort Deutschlands. Aber ich konnte es nicht nachprüfen, es war wirklich warm. Und dort, in diesem Ort, ist die Hauptindustrie des Ortes der Weinbau. Wir liegen da auch an einem großen Rebberg, der ist in Deutschland relativ bekannt. Und da wächst auch zum Teil der beste Wein, würde man sagen. Und einmal im Jahr, so September, Oktober, wurde ich als kleiner Junge von meinem Onkel angestellt, bei dem Herbsten mitzuhelfen. Wir haben das einfach Herbste genannt. Herbsten heißt, man geht in den Weinberg und liest die Reben. Also man liest es nicht, sondern man schneidet die alle ab. Und mein Onkel hatte die Idee, dass er seinen Sohn, mein Cousin, und mich dazu anleitete, auch wirklich kräftig mitzumachen. Er hat gesagt, wenn du einen Eimer voll hast bei den Traubenschneiden, das waren richtige große Eimer, ja, dann kriegst du 10 Pfennig. Wow, das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Und so waren 2 Weltmeister bei diesen Erntehelfern unterwegs, die Eimer nach Eimer, Tag für Tag geliefert haben. 5 Tage die Woche. Und das war so irgendwie traurig, als die Erntezeit vorüber war. Aber dann kam das Highlight überhaupt. Für mich war das das Highlight. Es war das legendäre Zwiebelkuchenessen bei meiner Tante. Tante Margret machte den besten Zwiebelkuchen der Welt. So habe ich empfunden. Und beim Zwiebelkuchenessen kamen alle zusammen, die ganze Familie, die da mitgeholfen hat, Großfamilie. Wir haben feines Essen gehabt, wir haben gespielt miteinander. Die Erwachsenen haben gequatscht, wir Jungs haben draußen was gemacht. Und dann gab es diesen wirklich leckeren Zwiebelkuchen. Und am Ende des Abends überreichte mir mein Onkel einen Briefumschlag, in dem das süß verdiente Geld drin war. Und ich erinnere mich, dass ich da Dankbarkeit empfunden habe. Nicht nur wegen dem Geld. Dankbarkeit für Familie. Dankbarkeit für meinen Freund, meinen Cousin. Dankbarkeit für die Gemeinschaft. Dankbarkeit für die Tante Margret, wegen dem Zwiebelkuchen. Dankbarkeit, die ich eigentlich hätte ausdrücken sollen. Ich wünschte, ich hätte all diesen Menschen viel mehr gedankt in meinem Leben. Das Zwiebelkuchenrezept habe ich mir vor einigen Jahren besorgt. Und da habe ich es der Tante Margret gesagt. Wie schön das war damals. Ich erinnere mich an so ihre wässrigen Augen. Und sie hat es gerne hergegeben, das Rezept. Wann hast du zum ersten Mal in deinem Leben Dankbarkeit empfunden? Bei mir vielleicht, als ich ein Arbeiter im Weinberg meines Onkels war. Die Bibel ist gefüllt von Dankbarkeit. Das Wort fällt dankbar, enthält ja viele Dinge. Preisen, loben, Hier haben wir einen Bibeltext aus den Psalmen. Also meine, die Psalmen sind ja ein wahres Dankbarkeitsbuch. Schlägst du einen Psalm auf und den nächsten, immer ist da Lobpreis, Verherrlichung Gottes drin, Dank wird da gebracht. Das Neue Testament folgt diesem Beispiel. Paulus, wenn er immer einen Brief schreibt, einen, fast möchte man sagen, am Anfang macht er einen Dankesbrief draus und dankt den Leuten, denen er schreibt. Eigentlich, wenn man es genau liest, merkt man, er dankt nicht ihnen, er dankt Gott für sie. Paulus, wenn er dankt, dankt ausschließlich immer nur Gott für die Menschen, für die Situationen, in denen er ist und sich befindet, für das, was er erlebt hat. Der Text für diese Predigt wäre ja 1. Thessalonicher 5. Da steht ja drin, dankt Gott in jeder Lage. Oder wie es die Luther-Übersetzung sagt, seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes, des Vaters, in Jesus Christus, eurem Herrn. Im Buch der Offenbarung finden wir dann zahlreiche himmlische Szenen, in denen eine Unzahl von himmlischen Gestalten Gott Lob, Dank opfern. Lobpreis und Dank für Gott scheinen die natürlichste Art zu sein, wie man das Leben führt im ganzen Universum. Diese himmlischen Gestalten von den Engeln angefangen über die 24 Ältesten bis zu jedem Geschöpf im Universum, sie danken Gott. Die spontane Reaktion einer erschaffenen Welt. Nur wir Menschen sind hier die unrühmliche Ausnahme, kommt mir manchmal vor. Im Grunde genommen sind wir nicht normal, oder? Weil alle anderen danken. Wenn wir die Dinge sehen würden, wie sie wirklich sind, dann wären Lobpreis und Dank für uns ganz offensichtlich. Das wäre etwas, was wir ganz natürlich tun würden. Sehen wir uns eines der biblischen Beispiele näher an. Es ist der dankbare Samariter. Nein, nicht der barmherzige Samariter, der dankbare Samariter. Lukas ist der, der die Samariter offensichtlich liebt und sie gerne so als Vorzeigemodell für Jüngerschaft darstellt. Und Lukas beschreibt in seinem Evangelium in Kapitel 17 eine Situation, die genau dann passiert, als Jesus sich auf die letzte und dritte Reise begibt in diesem Evangelium. Es ist die Reise nach Jerusalem. In wenigen Wochen wird Jesus dort am Kreuz sterben. Und er beginnt in Kapitel 17 diese Reise und hat gleich am Anfang ein Heilungswunder zu bieten. Es gibt nicht so viele Heilungswunder im Lukas-Evangelium. Ich habe 5 gezählt. Also wenn Lukas das erwähnt, ist das was Besonderes. Und ich möchte mit euch hier durch diese Verse hindurchschauen, die in Lukas Kapitel 17 ab Vers 11 beginnen. Es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, welches Dorf spielt hier keine Rolle, sonst hätte er es genannt, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, hab Erbarmen mit uns. Wir halten kurz inne. Aussätzige, natürlich stehen sie von Ferne. Heute meinen die meisten Bibelwissenschaftler, dass es sich hier nicht um Morbus Hansen oder die Hansen-Krankheit handelt, die wir heute unter Lepra kennen, sondern vielleicht so etwas wie Psoriasis oder irgendeine Hautkrankheit, die ansteckend ist. Jedenfalls fällt diese Krankheit eindeutig unter diese unglücklichen Bestimmungen im 3. Buch Mose, die verhindern sollen, dass andere sich anstecken. Also Abstand, inzwischen kennen wir das ja. Also von Ferne sind sie da und sie rufen deswegen laut, damit Jesus sie hört. Was sie rufen, ist interessant. Jesus, lieber Meister. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber Jesus wird nicht so oft Meister im Lukas-Evangelium genannt. Wenn er aber so genannt wird, und das Wort, was der Lukas hier im Griechischen verwendet, ist ein Wort, das nur Lukas im Neuen Testament verwendet, dann ist es ausschließlich und immer ein Jünger Jesu, der das ruft. Also wenn der reiche Jüngling dahin kommt und ihn Meister nennt, das ist ein anderes Wort. Dieses Wort wird nur von den Jüngern Jesu, von den Zwölfen gesprochen und von den 10 Aussätzigen. Ich habe fast die Vermutung, Lukas will uns nahelegen, das sind eigentlich Nachfolger Jesu, Nachfolger von Ferne. Sie können nicht näher, weil die Umstände sie hindern. Nichtsdestotrotz folgen sie Jesus nach. Meister, und dann dieser Ruf, erbarme dich unser. Lukas hat es in kurzen Abschnitten hier in seinem Evangelium 3-mal, dieses erbarme dich unser. Das eine ist der Reiche in dem Gleichnis von Jesus in Kapitel 16, bei mir gerade gegenüber, Vers 24. Der ist dort in der Hölle und ruft, Vater Abraham, erbarme dich meiner. Aber wir wissen, wie Jesus das Gleichnis weitererzählt, da gibt es kein Erbarmen mehr. Die Zeit ist um. Ein Kapitel weiter, als Jesus dann auf seiner Reise nach Jericho gelangt, erleben wir, dass da ein Blinder am Weg nach Jericho ruft, Herr, erbarme dich meiner. Eigentlich sagt er, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und als die Leute, sei doch leise, dann schreit er noch lauter. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. In all diesen Situationen geht es darum, dass Menschen in einer misslichen Lage sind und dass sie glauben, dass jemand helfen kann. Kann Jesus helfen? Im Lukas-Evangelium, Kapitel 5, gab es schon einmal einen Aussätzigen, der zu Jesus kommt, fast ihm um die Füße fällt und sagt, Herr, wenn du willst, dann mach mich rein. Und Jesus sagt, ich will. Hier sind die 10. Vielleicht haben sie von dem einen gehört. Ich kann mir vorstellen, es gibt so eine Aussätzigen-Community, in der die Aussätzigen von den Aussätzigen wissen. Wen haben sie denn sonst? Ne? Und so hören sie dann, was da geschehen ist und sie wissen, er ist es und der heilen kann, der retten kann. Sie hören noch mehr, was da alles ist und sie denken, sie wollen ihm nachfolgen. Er ist unser Meister. Und so rufen sie von Ferne und hoffen, dass sie die Barmherzigkeit Gottes finden auf dem Wege Jesu, den er geht. Vers 14. Als er sie sah. Ich finde es interessant, dass da nicht steht, als er sie rufen hörte. Als er sie sah. Jesus sieht sie an. Jetzt könnte ich über das Sehen Jesu im Lukas-Evangelium sprechen. Etwas weiter sieht er den Zachäus an und sagt, heute will ich in dein Haus gehen. Jesus, wenn Jesus dich ansieht, dann ist schon die Hälfte gut. Als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin, zeigt euch den Priestern. Das ist dasselbe, was er auch dem einen Aussätzigen da in Lukas 5 gesagt hat. Ja? Geh hin, zeig dich den Priestern. Es gibt hier nur einen feinen, großen Unterschied. Er hat sie noch nicht geheilt. In Lukas 5 hat er den Aussätzigen geheilt. Und hier sagt er einfach, geht hin, zeigt euch den Priestern. Das war so gefordert. Es erinnert mich ein bisschen so an Naaman. wenn er dort ist bei Elisa und Elisa sagt, du geh zum Jordan, tauf dich dort 7-mal oder tauch dich unter. Und Naaman ist aufgebracht, was soll das, warum kann er mich nicht gleich heilen? Er muss gehen, er muss glauben, er muss das durchführen, er muss sich überzeugen lassen von seinen Knechten. Diese 10 stehen vor einer ähnlichen Prüfung. Ihr versteht, werden sie zu den Priestern gehen? Werden sie glauben, dass wenn sie dorthin gehen in die Stadt, mitten unter die Leute, dort wo die Priester sind, was sie ja nicht dürfen, wegen ihrer Krankheit, werden sie glauben, dass da was passiert am Weg? Das war der Test ihres Lebens. Irgendetwas im Ruf Jesu, in seinem Blick, wie er sie ansah, muss ihnen gesagt haben, Barmherzigkeit wird geschehen. Dieser Gott, den Jesus repräsentiert, ist barmherzig. Es ermutigte sie zu handeln. Und wir können nicht sagen, dass die 10 nicht glaubten. Versteht ihr? Die haben alle geglaubt, oder? Wer würde zu einem Priester gehen, wenn er aussätzig ist und sagt, hey, schau mich an, ob ich rein bin. Sie müssen glauben, dass Jesus irgendetwas tun wird von der Ferne, um sie zu heilen. Im Glauben gehen sie zu den Priestern. Alle 10. Die Elberfelder übersetzt dann weiter. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Der Gehorsam gegenüber Jesu Wort, das Maß an Glauben, das sie gezeigt haben, wie der Mann, der sich im Teich Siloa die Augen gewaschen hat, hat ihnen geholfen. Jesus hat sie nicht im Stich gelassen. Vertrauen und Gehorsam. Vielleicht die 2 wichtigsten Füße eines Christen, um vorwärts zu gehen. Vertrauen und Gehorsam. Vertrauen und Gehorsam. Ist das nicht so? Glauben wir das nicht? Vertrauen und Gehorsam. Trotzdem ist man überrascht. Vers 15. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war. Zurückkehren ist auch wieder so ein Wort im Vokabelheft des Lukas. Es kommt 35 Mal im Neuen Testament vor und Lukas verwendet es 32 Mal. Sein Wort, zurückkehren, umkehren. Manchmal verwendet er es auch für bekehren. Dieser Samariter, wir wissen noch gar nicht, dass er einer ist, das ist ja noch die Überraschung, aber dieser Samariter ist dankbar. Ich möchte sagen, er lebt Dankbarkeit. Robert Emmons, den ich am Anfang schon zitiert habe, sagt, es gibt 2 ganz essentielle Komponenten, wie er Dankbarkeit definiert. Wenn man das erforscht, muss man ja mal auch definieren, was das ist. Er sagt erstens, Dankbarkeit ist eine Bekräftigung des Guten. Wir bekräftigen, dass es gute Dinge in der Welt gibt. Wir glauben fest daran, dass wir Geschenke und Wohltaten erleben. Und ja, das Leben ist nicht perfekt. Beschwerden, Leid, Belastungen, Probleme, all das gibt es. Und doch ist da das Wissen, da gibt es auch das Gute. Und zweitens, Dankbarkeit besteht darin, herauszufinden, woher dieses Gute kommt. Denn es kommt nicht von mir. Dankbare Menschen sind nicht sich selbst dankbar. Ja, es gibt einen im Lukas-Evangelium, der scheint sich selbst ein wenig dankbar zu sein. der im Kapitel 18 einfach laut sagt, ich danke dir, Gott, dass ich, ihr kennt den, von dem Jesus da erzählt. Aber Dankbarkeit meint, dass man auf andere Menschen schaut, die einem etwas Gutes tun und vor allem auf Gott schaut, von dem alles Gute kommt. Genau diese zwei Komponenten lebt dieser geheilte Mann. Er merkt, dass er etwas Gutes empfangen hat. Ich bin gesund geworden. Und dann weiß er auch, woher das kommt. Er kennt die Quelle des Guten. Er läuft zurück zu dieser Quelle. Er naht sich dieser Quelle nicht mehr von ferne. Er umarmt seine Füße. Er geht ganz in die Gegenwart Gottes hinein. Wenn du dankbar bist, trittst du in die Gegenwart Gottes. Und was er dann tut, das liebt Lukas in seiner Art und Weise, wenn er es mit seinen Worten beschreibt. Er verherrlichte Gott oder pries Gott mit lauter Stimme. Damit reiht sich dieser geheilte, ehemals Aussätzige in die Reihe aller Zeugen Gottes ein, die im Lukas-Evangelium Gott preisen. Die Hirten, sie kehrten zurück, selbes Wort, und priesen Gott und lobten ihn für alles, was sie erlebt haben. Der Gelähmte auf dem Dach, er stehend auf, als er unten ist, wo er gelegen hatte, geht hinaus und pries und verherrlichte Gott. Die verkrüppelte Frau in der Synagoge, wo Jesus die Hände auflegte, sofort wird sie gesund und sie pries Gott. Der Hauptmann am Kreuz, als er sah, pries er Gott. Der Blinde vor Jericho, der geheilt ist. Ein Preiser, ein Lobpreiser Gottes, der in Jericho Jesus begleitet. Wenn der dankbare Samariter weiß, dass er geheilt ist, dann weiß er, Jesus ist die Quelle des Guten. Jesus ist Gott. Denn er preist Gott dafür, während er Jesus vor die Füße fällt. Und er dankt ihm. Im ganzen Neuen Testament, ich könnte fast so sagen, wenn man es wörtlich nimmt, wird Jesus kein einziges Mal gedankt. Dieses griechische Wörtchen hier für danken taucht mit dem Objekt Jesus nur hier auf. Ist das nicht tragisch? Ja, Jesus wird verherrlicht, er wird auch gepriesen, er wird auch gelobt. Das ist ja auch danken. Aber Lukas scheint sich das für diesen Moment irgendwie aufzusparen und sagt hier, er dankte ihm. Er fiel Jesus zu Füßen und dankte ihm. Ich frage mich an der Stelle, wie hat sich Jesus gefühlt jetzt? Wir werden es gleich erfahren. Ich glaube, es hat ihm Freude bereitet. Trotzdem schießt Jesus drei rhetorische Fragen jetzt ab. Lesen wir sie. Erstens, sind nicht 10 rein geworden? So irgendwie, warte mal, hat meine Kraft nicht ausgereicht? Ist nur einer geheilt worden von den 10? Was ist passiert? Sind die anderen nicht hingegangen? War ich nicht gut genug? Warum kommt nur einer? Das ist schon die nächste Frage. Wo sind denn die 9? Haben die 9 geglaubt? Wenn sie nicht geglaubt hätten, wären sie nicht hingegangen, oder? Wären sie nicht geheilt worden? Haben die nicht vertraut auf Jesus' Stimme? Wenn sie nicht vertraut hätten, wären sie nicht hingegangen. Waren die nicht gehorsam? Klar, wenn sie nicht gehorsam gewesen wären, wären sie nicht hingegangen. Sie haben doch die zwei Füße benutzt, Vertrauen und Gehorsam. Und trotzdem kommt Jesus und fragt, was ist da eigentlich los? Merkt ihr? Vertrauen und Gehorsam ist beileibe nicht alles, was sich Jesus wünscht. Ich hoffe, ich bin halbwegs gut in Vertrauen und Gehorsam, obwohl es mir hier und da immer wieder mal mangelt. Aber wie ist es mit der Mutter aller Tugenden? Dritte Frage. Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser fremde Samariter? Mich beunruhigt diese Reaktion Jesu sehr. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Sie hatten getan, was er gebeten hatte. Sie sind zu den Priestern gegangen. Dieser da scheint sich noch vor den Priestern umgedreht zu haben und gesagt zu haben, wenn ich jetzt heil bin, dann gehe ich nicht zu den Priestern zuerst. Das hat immer noch Zeit. Ich gehe zu Jesus. Sie haben diese Zeit und Mühe, den Heiland zu finden, gescheut. Wenn das sofort passiert wäre und die wären nur 100 Meter weit gewesen, ja, dann wären sie vielleicht zurückgekommen, weil es so einfach ist. Aber dieser eine, der zurückkommt, der wird Jesus gesucht haben. Jesus ist unterwegs, er läuft weiter, der bleibt ja nicht am Fleck stehen. Er findet ihn. Haben sie nicht Jesu Befehle befolgt, die neuen? Natürlich. Und trotzdem, Jesus hat das nicht verstanden, was die tun. Obwohl er ihren Gehorsam bereits belohnt hatte, erwartete Jesus etwas ganz anderes. Dankbarkeit. Jesus will ihre Dankbarkeit. Jesus will unsere Dankbarkeit. Gehorsam ist gut, Vertrauen auch. Aber Dankbarkeit, sagt Luther, ist die wesentliche christliche Haltung. Es ist das Herz des Evangeliums. Angesichts dieser Tatsache ist Dankbarkeit keine optionale Haltung mehr für uns. Lukas 17 ist der Beweis, dass Gott möchte, dass wir dankbar sind und seine Ehre vermehren. Das ist übrigens, was man damals in der mittelalterlichen Kultur sowieso gemacht hat. Wenn du einen Gönner hattest, der dir Geschenke gegeben hat, man nannte das Gnade oder Gnadengeschenke, dann war der Klient, wie wir das heute nennen würden, dem, der diese Wohltaten genossen hat, eigentlich zu Dank verpflichtet. Ist er nicht dankbar, dann hört der Gönner auf. Warum soll der das tun? Aber wie kann der ihm danken, indem er anderen Menschen davon erzählt, was für einen fantastisch guten Gönner er hat? Die Worte, die in der griechischen Literatur jener Zeit verwendet werden, die haben was mit Gnade, Glaube und Dank zu tun in dieser Kultur. Diese drei Worte verwendet Paulus in all seinen Briefen, wenn er sagt, wie wir zu Gott stehen. Gott ist unser Gönner. Und wie reagiere ich? Dankbarkeit ist unverzichtbar. Wisst ihr, das Schöne an Dankbarkeit ist, dass es kaum Voraussetzungen dafür braucht. Dankbarkeit ist jedem zugänglich. Ob du alt bist, jung bist, reich bist, arm bist, du kannst immer ein Leben in Dankbarkeit führen. Und wenn du in Dankbarkeit lebst, denk an die Studien, das wird dein Wohlbefinden in allen Dingen stärken. Es gibt einige Störfaktoren der Dankbarkeit. Ihr kennt die. Eigenwille, wenn ich nicht das bekomme, was ich will. Neid frisst die Dankbarkeit aus der Seele raus. Beschäftigt sein mit dem Bösen. Manche Geschwister geistern ständig durchs Internet, um herauszufinden, was es alles für Fehlentwicklungen in der Gemeinde gibt oder Fehlentwicklungen in der Welt. Mag sich in der letzten Zeit vermehrt haben, diese Bestrebungen, der Geschwister. Eine gewisse Kenntnis davon ist schon legitim. Aber auch hier geht es darum, beschäftige dich mit dem Guten, um deine Seele zu nähren. Von diesen anderen Dingen kannst du deine Seele nicht speisen. Das Vermögen, die Sünden anderer Menschen, die Fehler anderer, das führt dich nicht zu Dankbarkeit. Es sei denn, du suchst eine Dankbarkeit des Pharisäers. Nein, Dankbarkeit, ehrliche, aufrichtige, authentische Dankbarkeit blockiert diese toxischen Gedanken im Herzen. Wenn du dankbar bist, ist es viel schwieriger, stolz zu sein. Wenn du dankbar bist, ist es viel schwieriger, selbstgerecht und wütend zu sein. Habt ihr dankbare Leute bitter und unversöhnlich gesehen? Oder hoffnungslos? Oder fordernd auf ihre eigenen Bedürfnisse fixiert? Oder absolut verzweifelt, wenn ihnen Unrecht geschieht? Auch den Guten geschieht Unrechtes. Nein, dankbare Menschen sind resistent gegenüber diesen Dingen. Auch gegenüber Stress. Und sie haben einen hohen Selbstwert, weil sie wissen, wo ihr Wert liegt, in Gott. Weil wir wissen, dass Gott auf unserer Seite steht und er das Gute für uns will. Deswegen leben wir dankbar und sind dankbar. Manche fragen sich, ich glaube, ich brauche noch mal was. Manche fragen sich, wie kann ich denn Dankbarkeit in meinem Leben fördern? Wie ist das möglich? Dieser Robert Emmons, der schon einige Bücher über das geschrieben hat, gibt 10 schnelle Tipps. Ich führe die jetzt einfach nur kurz an. Vielleicht ist da was für dich dabei, aber das erste ist der absolute Renner auf dem Buchmarkt. Das was ich habe, ist eine andere Version, ein Dankbarkeitsbuch. Das kennt ihr. Ihr habt es sicher schon gehört. Schreib doch auf, vielleicht 5 Dinge in der Woche, wofür du dankbar bist. Manche erhöhen das auf 5 Dinge am Tag. Warum nicht? Halte es fest. Erinnere dich durchaus auch an schwere Zeiten. Das macht dich dankbar für die Zeit, wenn sie jetzt nicht eine schwere ist. Oder drittens, stelle die Frage, was habe ich von X und Y erhalten? Und was habe ich X oder Y gegeben? Danke. Sprich Gebete der Dankbarkeit, ein 4. Punkt. Ich freue mich, wenn wir in unseren Gebeten Gott Danke sagen. Komm zu Sinnen, ein 5. Punkt. Das heißt, benutze alle deine Sinne, um zu sehen, wie schön und gut manches in der Natur, in deinem Leben, am menschlichen Körper auch sein kann. Verwende visuelle Erinnerungshilfen. Warum nicht eine Karte? Weiß nicht, wer das hergelegt hat. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen ist jeden Morgen neu. Ich bin dankbar, Gott. Die beste Erinnerungshilfe sowieso sind andere Menschen, wenn du sie siehst. Lege ein Gelübde ab, Dankbarkeit zu üben und dankbar zu sprechen. Achtens, achte auf deine Sprache. Dankbare Menschen haben einen besonderen Sprachstil. Sie reden von Geschenken, von Geben, von Segnen, von Gesegneten, von Wertschätzung. Achtet mal darauf, wie dankbare Menschen sprechen. Neuntens, mach es einfach. Sei dankbar. Lächle. Geht ganz leicht. Sag Danke. Schreib einen Dankesbrief. Und 10. wisse, dass wir alle mehr bekommen, als wir verdienen. Es hat mal jemand zu mir gesagt, es ist gut, dass wir nicht bekommen, was wir verdienen. Sondern wir bekommen ja so viel mehr Gutes. Und damit komme ich zum Schluss nochmal zurück zu dem Text in 2. Thessalonicher 5, Vers 18. Seid dankbar. Mir gefällt die Übersetzung so besser. Wenn da steht danket, dann ist es so ein Tun, aber sei dankbar meint, du bist dankbar. In allen Dingen. In allen Dingen. Das heißt nicht für alle Dinge. Es gibt zwar einen Text in Epheser 5,20, aber das für die allen Dinge ist da gemeint, die guten Dinge, die Gott gibt. Da musst du die Verse davor lesen. Aber hier meint es, in allen Situationen sei dankbar. Dankbarkeit ist ein Lebensstil. Das ist nicht etwas, was man nur sagt, danke, oder tut, ich bedanke mich durch etwas, sondern es ist etwas, das wir sind. Wir sind dankbar. Dankbar sein ist unser Sein. Als Christ, als Nachfolger Gottes. Sei dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft Sie im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.